Matthäus Kapitel 16, Matthäus Kapitel 16, die Verse 24 bis 26. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wir singen gemeinsam das Lied.
Ich ganz herzlich heute Morgen zu diesem Gottesdienst und zu dieser Botschaft. Ich hoffe sehr, dass ich euch Worte weitergeben kann, die Geist und Leben sind. Wir sind jetzt am Ende unserer Serie, unserer Predigtserie über den Galaterbrief, Kapitel 6, die Verse 11 bis 18. Paulus betont hier nochmals zentral die Botschaft des Briefes. Ich erinnere daran, dass der Galaterbrief sehr wahrscheinlich, würde man sagen, sicher der erste Paulusbrief ist, den wir im Neuen Testament haben, kurz vor dem Apostelkonzil geschrieben, nach der ersten Missionsreise an die Gemeinden in Südgalatien. Und da ging es natürlich um grundlegende Fragen in Bezug auf die christliche Heidenmission, also Mission unter Nichtjuden. Was müssen sie alles erfüllen, um auch noch echte Christen zu sein? Vielleicht ein bisschen andere Fragen, als mit denen wir zu tun haben, aber doch sehr ähnlich, sehr ähnlich. Ich lese den Text aus Galater 6, Vers 11 bis 18. Galater 6, Vers 11 bis 18. Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die zwingen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit auch sie sich eures Fleisches rühmen können. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele nach dieser Richtschnur wandern werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. In Zukunft mache mir niemand Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Geschwister. Amen. Soweit der Text aus dem Galaterbrief. Das Thema heute Morgen: zentrale Kennzeichen des christlichen Lebens mit folgender Gliederung. Erstens, mit Jesus Christus gekreuzigt. Zweitens, dem Maßstab Jesu Christi folgen. Und drittens, die Merkmale Jesu tragen. Wie erwähnt, geht es hier um eine Art schlussfolgernde Zusammenfassung der Botschaft im Galaterbrief. Paulus betont nochmals sehr stark, was ihm wichtig ist. Er sagt: Ich schreibe euch mit eigenen Händen und mit großen Buchstaben, also ganz fest unterstrichen und mit eigenen Händen. Damals hat auch Paulus manchmal wie andere Briefe zitiert, aber wichtige Sachen wurden dann doch in der Regel mit eigener Hand aufgeschrieben. Für Paulus war das jetzt so wichtig, dass er diese Ausführung mit eigener Hand oder mit eigenen Händen ausführt. Es geht um den Kern der christlichen Botschaft, das Kreuz von Golgatha, nicht nur als Grundlage für unsere Rettung, sondern auch als Grundlage für unsere Heiligung, für unser praktisches Christsein. Zum Ersten, mit Christus, mit Jesus Christus gekreuzigt. Ich beziehe mich auf die Verse 11 bis 15. Paulus betont, mit welch großen Buchstaben schreibe ich euch mit eigenen Händen. Paulus betont also jetzt die zentrale Botschaft, die wichtig ist für die Heiden, für die Juden, für alle Menschen, damit sie gerettet werden können. Was ist das? Was war denn das Problem? Paulus schreibt also den Brief kurz nach der ersten Missionsreise, am Anfang seiner missionarischen Arbeit unter Nichtjuden. Und da geht es um grundlegende Fragen. Welche Rolle spielt das Gesetz als Ganzes für die Heidenmission? Müssen Heiden alle Gebote des Gesetzes Mose erfüllen? Auch die Beschneidung, auch die Reinheitsvorschriften, wir haben schon darüber gesprochen. Müssen sie also sozusagen Juden werden? Natürlich als solche, die an Jesus Christus glauben, damit sie echte Christen sind. Wenn man sagt, die Beschneidung sei nicht verbindlich, weicht man da nicht von der Bibeltreue ab? Und genau um solche Fragen geht es. Ist Paulus denn überhaupt noch bibeltreu, wenn er so eine Unterscheidung macht? Gerade diesen Menschen, die so um die Bibeltreue kämpfen, hat Paulus zwei Dinge und zwei grundlegende Dinge entgegenzusetzen. Erstens, die Schrift ist in ihrem Kontext zu lesen, im engeren und im weiteren Kontext. Und sie ist heilsgeschichtlich zu lesen. Das ist ganz wichtig für Paulus. Und darin macht Paulus eine Unterscheidung. Er sagt hier, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein ist etwas. Das sagt er auch so im 1. Korinther 7, Vers 19. In Christus hat weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein eine Bedeutung, eine heilswirkende Bedeutung, sondern das Halten der Gebote Gottes, heißt es dort. Damit macht Paulus eine sehr deutliche Unterscheidung. Es gibt Gebote Gottes, die es für Gläubige zu halten gilt, wie zum Beispiel die 10 Gebote, das sogenannte Moralgesetz. Und es gibt andere Gebote, die eine heilsgeschichtliche Bedeutung haben, eine zeichenhafte, eine symbolische Bedeutung, wie zum Beispiel die Opfer im Alten Testament. Oder eben auch die Beschneidung. Und das ist nicht neu bei Paulus in Römer 4, Vers 11, sondern das steht schon im ersten Buch Mose 17, Vers 11, dass die Beschneidung ein Zeichen des Bundes ist, den Gott mit Abraham und seinen Nachkommen gemacht hat. Ein Zeichen des Bundes, nicht die Voraussetzung oder der Inhalt des Bundes, sondern ein äußeres Zeichen. Was man dann offensichtlich vergessen oder übersehen hatte. Zu Josua sagt Gott am Anfang seines Dienstes nachzulesen, Josua 1, Vers 7, wenn du weder zur Rechten noch zur Linken abweichen wirst, dann wirst du erfolgreich sein und dann wirst du zum Ziel kommen. Es gibt also ein Abweichen zur Rechten und zur Linken vom Gesetz des Mose. In der jüdischen Überlieferung der Mishnah, die im 2. Jahrhundert nach Christus aufgeschrieben wurde und die sogenannte mündliche Überlieferung beinhaltet, die Jesus anspricht. In der Mishnah, im Traktat Avot, Avot heißt Väter, dort geht es sehr zentral um die Überlieferung der Väter und wie damit umzugehen ist und um die Torah, das Gesetz. Und dort lesen wir schon am Anfang, dass Mose die Tora, das Gesetz am Sinai empfangen hat und er hat es hier Josua überliefert, Josua den Ältesten und die Ältesten den Propheten Und die Propheten dann der großen Versammlung, Versammlung heißt Synagoge. Und dann heißt es, man soll einen Zaun um die Tora machen. Und das wird dann im Kapitel 3, Vers 13 wiederholt, wo es heißt, die Überlieferung, die Tradition, die mündliche Tradition ist ein Zaun um die Tora. Das heißt, man soll die Tora absichern, noch strenger machen, damit man nicht fällt. In dem Kontext heißt es dann gerade vorher, wer den Bund Abrahams bricht, gemeint ist der Beschneidungsbund, und wer die Festtage missachtet, der hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt, am kommenden Zeitalter, also am messianischen Zeitalter. Egal, wenn er sonst alle Gebote hält. Wir sehen hier, wie zentral die Beschneidung betrachtet wurde. Die Beschneidung als Garantie für die Rettung. Ist jemand beschnitten, dann ist er ziemlich sicher schon im Himmel. Und wenn nicht, dann kann er nicht dort hineinkommen. Und dort wird auch in Kapitel 2, Vers 1 betont, man soll die geringen, wörtlich die leichten Gebote, genauso beachten wie die schweren. Denn du weißt ja nie, was für einen Lohn gibt, heißt dort ausdrücklich. Hier stellt sich die Frage, ob es denn auch ein Abweichen zur Rechten gibt. Paulus sagt ja. Es gibt nicht nur ein Abweichen zur Linken, sondern es gibt, ich würde mal sagen, auch eine übertriebene Bibeltreue, die ja keine Bibeltreue ist, sondern über die Bibel hinausschießt. Kapitel 4, Vers 21 hatte Paulus geschrieben, sagt mir, und Paulus spricht im Galaterbrief, wenn ihr das nächste Mal den Brief liest, achtet darauf, immer wieder verschiedene Gruppen an. Mal die Judenchristen, die die Heidenchristen zwingen wollen, sie zu beschneiden, mal die Heidenchristen, die gezwungen werden sollen, beschnitten zu werden, und dann wiederum die ganze Gemeinde. Und hier schreibt Paulus an diejenigen, die eben die Heidenchristen zwingen wollen, sich beschneiden zu lassen, Galater 4, Vers 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Ihr wollt ja übertrieben gesetzlich mäßig sein, aber ihr liest nicht genau das Gesetz in seinem Kontext. Ihr weicht zu Rechten ab. Wenn jetzt die einen sagen, als Christ zählt nur die Liebe, dann darf man nicht zur anderen Seite abweichen und sagen, wir streiten miteinander um die Bibeltreue und missachten die Liebe oder schon nur so handeln. Das ist das eine, was Paulus hier den übertriebenen Bibeltreuen, also im Sinn von wir sind der Maßstab für die Bibeltreue, sagt. Und das andere ist die Hinterfragung der Motivation. Paulus legt hier die Motivation offen. Er sagt, ihre Motivation ist nicht geistlich, sondern fleischlich. Sie tun das, um sich zu rühmen. Wenn Paulus davon spricht, dass man sich rühmt, dann meint er, dass man sich auf etwas verlässt. Das sehen wir besonders deutlich in Philipper 3, Vers 3 weiter. Sie rühmen sich dessen, dass sie andere dazu verpflichtet haben, beschnitten zu werden. Als gutes Werk vor Gott und vor Menschen. Sie tun das, damit sie Ansehen erlangen. Damit Menschen applaudieren. Sage, hey, das sind doch echte Christen. Die nehmen die Bibel endlich mal ernst. Nicht so wie der Apostel Paulus, der das Gesetz vernachlässigt. Aber Paulus sagt, sie tun das mit einer falschen Motivation, die fleischlich ist und gar nichts nützt. Ein falscher Eifer ist sehr zerstörend für die Gemeinde Jesu. Damit stellt sich die Frage, worauf kommt es denn an? Nun, das sagt uns Paulus sehr klar und besonders auch in Philipper 3, Abvers 3. Er sagt, ich hätte auch allen Grund, mich des Fleisches zu rühmen. Ich bin beschnitten am achten Tag. Ich bin ein Pharisäer von Pharisäern, ein Hebräer von Hebräern. Also besser kann man denn eigentlich gar nicht sein als ich. Nach menschlich-jüdischen Maßstäben. Der Himmel ist mir eigentlich auf sicher. Und trotzdem sagt Paulus, das alles habe ich für Dreck geachtet, um Christus zu gewinnen. Ich habe früher mich darauf verlassen, aber ich habe gemerkt, das alles wird mich nicht in den Himmel bringen. Das alles macht mich vor Gott nicht zu einem besseren Menschen, sondern nur eins, das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha, wo Jesus aus Liebe zu dir und zu mir und zu allen Sündern, zu allen Menschen furchtbar gelitten hat. Und wo er die Last, die ganze Sündenschuld von uns auf sich genommen hat, den bitteren Kelch, den Becher des Zornes Gottes getrunken hat, unseren Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Das allein und nur das ist die Grundlage unserer Lösung. Natürlich eingeschlossen, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. So sagt uns das Johannes im Johannesevangelium 1, Vers 12. Wie viele ihnen aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wie viele durch Jesus Christus neugeboren sind. Wie viele Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Was geschieht, wenn jemand auf diese Weise Christ wird? Nun, es geschieht ein Herrscherwechsel. Vorher hat die Sünde über ihn regiert und jetzt ist Jesus Christus. Er bekommt durch Jesus Vergebung der Sünden, Jesus kommt in sein Leben und es geschieht ein Herrscherwechsel. Jesus Christus ist sein Herr, so lesen wir das in Römer 6, Abvers 12, sehr deutlich. Entweder die Sünde oder Jesus Christus, nicht beide. Und das heißt auch, mein frommer Egoismus ist mit Christus ans Kreuz genagelt. Auch die Motivation, die sehr fromm daherkommt, ist mit Christus ans Kreuz genagelt. Das kann es auch geben und das gibt es immer wieder. Dann stellt sich die Frage, was prägt mein Leben, wenn Jesus in mein Leben gekommen ist? Was prägt mein Leben heute? Gerade als Verkündiger des Evangeliums müssen wir uns immer wieder sehr aufrichtig fragen, worum geht es denn eigentlich? Auch in meiner Bibeltreue. Ich bin vollkommen da überzeugt, wir sollten wirklich uns dem Wort Gottes unterordnen. Aber als Ganzes und weder zu rechten noch zu linken abweichen. Geht es mir darum, dass andere sagen, oh, bist du doch ein sehr bibeltreuer Mensch. Geht es mir darum, dass andere mich unterstützen, weil ich so bibeltreu bin und andere verunglimpfe, weil sie das anscheinend nicht sind. Was taten die frommen Führer zur Zeit Jesu, die sehr bibeltreu sein wollten? Was taten sie? Sie lauerten ständig, ob Jesus nicht irgendwo ein Gebot übertreten würde. Und um das dann an die große Glocke zu hängen. Das ist aus der Sicht des Neuen Testaments sehr ungeistlich, aus der Sicht der Bibel überhaupt. Paulus sagt, eine neue Schöpfung. Das ist, was zählt. Eine neue Schöpfung. Und darüber können wir auch nachlesen, 2. Korinther, Vers 6 und 17. Paulus sagt, wir betrachten die Menschen, die solche neue Schöpfung sind, Jesus Christus, nicht mehr dem Fleisch nach, sondern als Menschen die Jesus Christus haben, dessen Leben nun Jesus Christus ist und dessen Leben nun Jesus Christus prägt. Kommen zum Zweiten. Dem Maßstab Jesu Christi folgen, beziehe mich auf Galater 6, Vers 16. Galater 6, Vers 16, Paulus schreibt hier, und so viele diese Richtschnur, in dieser Richtschnur wandeln, werden Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Das Wort, das hier mit Richtschnur übersetzt wird, heißt im Griechischen Kanon. Das kommt vom Hebräischen Kané und bezeichnet ursprünglich das Rohr. Dann wurde das Wort auch im übertragenen Sinn gebraucht im Sinn von Messlatte, Messrohr, Maßstab. Und das ist gemeint. Das Wort erscheint im Neuen Testament nur noch im 2. Korinther 10, Vers 13, Vers 15 und Vers 16. Dort geht es um Menschen in der Gemeinde von Korinth, über die Paulus schreibt, dass sie sich nach eigenem Maßstab messen, ihr Werk, ihr Dienst, ihren Dienst in der Gemeinde. Messen sie nach ihrem eigenen Maßstab. Oder sie messen sich mit Paulus und sagen, wir sind die besseren Rhetoriker. Wir können besser reden als Paulus. Paulus ist ja gar nicht begabt in Reden. Wenn er schreibt, ist er zwar stark, aber wenn er mündlich spricht, ist er schwach. Nun, Paulus sagt, sie messen sich nicht nach dem Maßstab Gottes. Paulus will sich nach dem Maßstab Gottes messen. Was heißt das? Gott hat ihm einen Dienst anvertraut und er will diesen Dienst treu ausführen. Und das heißt auch, dass es unterschiedliche Aufgaben im Reich Gottes gibt, in der Gemeinde Jesu gibt. Und dass man nicht alle Aufgaben nach dem gleichen Maßstab messen muss, natürlich nach der gesamten Bibel. Aber jeder muss seinen Dienst selbst messen, nach dem, was Gott ihm anvertraut hat. Nicht um vor den Menschen gut dazustehen. In dem Sinn sprechen wir auch von der Bibel als vom Kanon, nämlich als vom Wort Gottes, das Maßstab für unser Leben ist. Das bedeutet das Wort Kanon, der biblische Kanon, vielleicht schon mal gehört. Nun schreibt Paulus hier, so viele nach diesem Maßstab leben werden, etwa, man kann übersetzen, etwa folgen als den göttlichen Elementen, es ist interessant. Ich habe letzte Predigt über diese Elemente gehalten, das ist hier ein verwandtes Wort. Nämlich als der Offenbarung Gottes. Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Wenn wir also vom Kreuz her kommen, wenn Jesus Christus in unser Leben gekommen ist und wir mit ihm gekreuzigt sind, dann haben wir diesen Frieden und diese Barmherzigkeit Gottes erlebt. Und wir werden diese Eigenschaften dann auch ausleben im Umgang miteinander. Denn Paulus schreibt zum Beispiel in Philipper 4, Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt an mir, was ihr an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Mit anderen Worten, wir können diesen Frieden Gottes verspielen, wenn wir nicht darin leben. Nun macht Paulus hier eine Ergänzung, die exegetisch, das heißt, von der Auslegung her, sehr umstritten ist. Ich möchte trotzdem darauf eingehen. Und das Israel Gottes. Das ist ein Ausdruck, der nur hier erscheint, im Neuen Testament. Was ist damit gemeint? Hängt alles davon ab, wie wir das Und verstehen. Das ist mit dem Und gemeint. Das Und wird manchmal als exegetisches Und verstanden, heißt auslegendes Und. Friede über sie, das heißt über das Israel Gottes. Sie, das ist die Gemeinde, Jesu, sie ist das Israel Gottes. Das ist richtig. Sagt der Text das nicht? Wenn ja, würde das nicht im Widerspruch zu Römer 11 stehen, wo Paulus das ganz anders sagt. Und dort wird natürlich auch Römer 11 in diesem Sinn oft verstanden. Die andere Möglichkeit ist, das Und einfach als Und zu verstehen, als, man sagt, Copula, verbindendes Und. Ich sage, Susanna und Maria sind Schwestern. Das sagt nicht Susanna, das heißt, sie ist Maria und deswegen ist Maria ihre Schwester. Nein, es sind zwei Personen. So wird das Und normalerweise gebraucht. Und so meine ich auch hier. Das heißt, wenn Paulus sagt, Friede über sie, dann spricht er die Gemeinden in Galatien an. Und er sagt dann gleichzeitig, das Gleiche gilt auch für das Israel Gottes. Dass er also von diesen christlichen Gemeinden in diesem Sinn unterscheidet. Damit unterscheidet Paulus aber auch das Israel Gottes, ich sag mal, von einem fleischlichen Israel. Ist auch gesagt. Im 1. Korinther 10, glaube ich, ist es, wo Paulus den Ausdruck verwendet, nein, Kapitel 9, Israel dem Fleisch nach. Das heißt, für Paulus gibt es ein Israel Gottes, für das dieser Friede und die Barmherzigkeit gilt, welches diesen Frieden und diese Barmherzigkeit Gottes empfangen hat. Und das geschieht natürlich nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und damit, meine ich, ist hier der gläubige Kern im Volk, im ethnischen Volk Israel gemeint. Die Christen, die an Jesus Christus glauben. Wie Paulus ja diese Unterscheidung Römer 9, Vers 6 bis 8 macht. Nicht alle aus Israel sind Israel, sagt er dort. Das ist keine Neudefinition, wie manche sagen. Nein, so war das schon immer nach Paulus, auch im Alten Testament. Nur durch den Glauben empfangen sie den wahren Frieden Gottes. Durch den Glauben an Jesus Christus, weil alle Verheißungen auch für Israel schlussendlich nur durch den Glauben an Jesus Christus erfüllt werden. So betont es Paulus im 2. Korinther 1, Vers 18 bis 20. Alle Verheißungen Gottes werden nur durch den Glauben an Jesus Christus erfüllt. Damit können wir sagen, wieder eine Ersatztheologie, die behauptet, die Gemeinde Jesu ersetze Israel, noch eine zu starke Trennung ist im Sinn dieser Texte. Friede und Barmherzigkeit über sie, die das empfangen haben. Und Jesus sagt nach Lukas 6, Vers 36, darum sollt ihr barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und Gott ist unser Vater, wenn wir durch Jesus Christus, den eigentlichen Sohn Gottes, erlöst worden sind, Kinder Gottes geworden sind. Dann ist Gott unser Vater. Frage ist, prägt diese Haltung mein und dein Leben im Umgang mit den Mitmenschen und mit den Mitgläubigen? Ist das die Haltung, die unser Leben prägt? Das ist alles andere als rechthaberisch, demütig und sanftmütig, wie es Jesus war. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das konnte Jesus sagen. Sind wir es auch. Ständig unterwegs, hoffentlich dahin. Dennoch zur Frage, was soll unsere Haltung Israel gegenüber sein? Das ist eine umstrittene Frage. Aber auch hier sollen wir weder zur Rechten noch zur Linken von der Bibel abweichen. Ich bin vollkommen überzeugt, dass Gott heute mit Israel am Werk ist. Und ich sage es immer wieder, schade, wenn Menschen das nicht sehen. Wenn Israel ist und sieht, was dort geschieht und geschehen ist, da muss man einfach sagen, Gott ist treu seinem Wort gegenüber. Gleichzeitig muss man sagen, dass Gott nicht wegen der hervorragenden Politik von Israel, weil die fehlerlos ist, sondern weil Gott zu seinem Wort steht. Und wir müssen auch in dieser Hinsicht als Christen aufpassen, dass wir weder zur Linken noch zur Rechten vom Wort Gottes abweichen. Also das heißt auch mit anderen Worten, wir werden nicht unbiblische Prinzipien in der Politik Israels unterstützen. Was immer das heißt, es sind sehr, sehr schwierige Fragen, wo wir uns auch nicht die Köpfe einschlagen sollten als Christen. Dann verpassen wir auch das Ziel dieser Texte. Sondern aller Sanftmut, Bescheidenheit, einfach um den richtigen Weg auch dort zu ringen und natürlich dafür beten, dass schlussendlich Israel ihren Messias erkennt. Das wäre das Zentrum. Und das werden sie nach Römer 11, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, sagt Paulus schlussendlich. Und dann werden sich auch alle Verheißungen erfüllen. Damit komme ich zum Dritten. Die Merkmale Jesu tragen. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 17. In Zukunft mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Was ist damit gemeint? Auch dieser Text wurde in der Kirchengeschichte unterschiedlich ausgelegt. Was sind die Malzeichen Jesu? Hier steht übrigens Jesus. In anderen Textzeugen steht dann des Herrn Jesus. Aber es ist wichtig zu sehen, wenn Paulus nur von Jesus spricht. Und Paulus setzt diese messianischen Titel ganz bewusst ein. Da meint er in der Regel den irdischen Jesus, wie er auf Erden gelebt hat. Das Wort Malzeichen, griechisch Stigma, abgeleitet von Stizo, und heißt so viel wie stechen oder tätowieren, etwas einritzen in die Haut und bezeichnet auch die Narbe. Und weil das Wort die Narbe bezeichnet, hat man das in der Kirchengeschichte zum Teil so verstanden, dass Paulus die Narben Jesu getragen habe. Hier in der Hand, in den Händen und an der Seite. Und es soll solche Leute gegeben haben, die ebenfalls mystisch, sage ich mal, irgendwie durch überirdisches Eingreifen diese Narben getragen haben. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass Paulus das meint. Sehr unwahrscheinlich. Vielmehr ist es sehr wahrscheinlich, dass Paulus an seine Steinigung in Lystra erinnert. Das heißt, es ist durchaus möglich und wahrscheinlich, dass Paulus sagt, ich trage die Narben der Steinigung und sie sind die Malzeichen Jesu. Das Wort Stigma, Tätowierung oder Brandmarke oder Malzeichen wurde auch gebraucht in Bezug auf entflohenen Sklaven. Dann hat man sie gebrandmarkt. Wenn sie weggelaufen sind, irgendwo ein Zeichen drauf gemacht, gestochen, damit man sieht, er gehört dem Herrn. Und das ist, was Paulus hier meines Erachtens zum Ausdruck bringen will. Meine Leiden, die Wunden, die Narben, die ich in meinem Körper trage, sind ein Zeichen meiner Nachfolge Jesu Christi, dass ich sein Sklave bin. Sklave Jesu Christi, wie wir es in Römer 1,1 lesen können. Paulus ist Sklave Jesu Christi und er trägt die Merkmale dafür, die Narben in seinem Leib. Aber es geht natürlich nicht nur um das Äußere, sondern überhaupt um seinen Dienst. So schreibt Paulus in Kolosser 1, Vers 24 als Apostel: Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch die Mängel der Bedrängnisse des Christus für sein Leib. Das ist die Gemeinde. Wörtlich heißt es, ich fülle bis oben die Mängel der Leiden Christi. Auch dieser Vers ist sehr unterschiedlich ausgelegt worden. Natürlich weiß Paulus, dass die Leiden Christi genügen, dass man dem gar nichts mehr hinzufügen muss für die Erlösung der Menschen. Aber Paulus weiß auch, dass es nicht genügt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und niemand glaubt daran. Sondern diese Botschaft muss verkündigt werden. Sie muss geglaubt werden. Und dazu hat Jesus seine Apostel eingesetzt, um das Fundament zu legen, um diese Botschaft zu verkündigen. Und das bedeutet für Paulus Leiden. Wie wir besonders nachlesen können im 2. Korinther 11, Vers 22 bis 28. Es geht Paulus aber nicht nur darum, dass Menschen Christen werden, dass sie zum Glauben kommen, das ist natürlich grundlegend. Es geht nicht um eine Weltverbesserung ohne den Glauben an Jesus Christus, ohne die innere Erneuerung, ohne die Wiedergeburt, sondern aufgrund der Wiedergeburt. Nur damit ist das Werk Gottes in unserem Leben noch bei weitem nicht zu Ende, sondern beginnt erst richtig, wenn wir zum Glauben kommen. Und so schreibt Paulus, er hatte gerade Kolosser 1, 24 zitiert, ein paar Verse weiter schreibt Paulus, Vers 27 bis 29, Kolosser 1, 27 bis 29, Ihnen, den Heiden, wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden sei. Das ist Christus in euch, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So einfach. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Paulus schreibt weiter, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Wozu ich mich auch bemühe und kämpfend gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in der Kraft. Paulus kämpft und ringt und bemüht sich, damit alle Menschen durch Christus vollkommen vor Gott dargestellt werden, durch das Kreuz. Das ist das ausgesprochene Ziel. Und das heißt auch immer, dass das eigene Vorbild eine zentrale Rolle spielt. Wenn Paulus sagt, ich trage die Merkmale Jesu an meinem Leib, als Apostel und als Knecht Jesu Christi, dann geht es nicht nur darum, dass er die Narben an seinem Leib trägt, sondern viel wichtiger ist noch das innere Vorbild, dass Jesus Christus sein Leben prägt. Immer wieder betont er diese Nachahmerfunktion. Nachahmen. Er ahmt Jesus nach und deswegen sollen die Gläubigen ihm nachahmen. Das heißt mit anderen Worten, der Charakter Jesu wird immer mehr zu seinem Charakter. Der Charakter Jesu wird immer mehr zu seinem Charakter, indem Jesus sein Leben wird. Hebräer 1, Vers 3. Jesus ist der Charakter Gottes. Das heißt, der Präger des Wesens Gottes in uns. Tragen auch wir die Merkmale Jesu in unserem Leib. Es geht natürlich nicht nur um das Äußere, es geht darum, dass das Denken verändert wird, Römer 12, Vers 2. Aber es geht auch darum, dass wir äußerlich das zum Ausdruck bringen, dass Jesus Christus mein Leben ist. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, hatte Paulus in Galater 2, Vers 20 geschrieben. Damit komme ich zum Schluss. mit Jesus Christus gekreuzigt sein, sagt Paulus. Es kommt alles darauf an, dass wir Jesus Christus als Gekreuzigten unser Leben aufnehmen. Und wenn wir das tun, dann wird der alte Mensch, der egoistische Mensch, der Menschen Adam, mit Jesus ans Kreuz genagelt und ich lege ihn ab. Auch der fromme Egoismus ist damit abgelegt. Was jetzt gilt, ist das Kreuz Jesu und der Dienst in Liebe. Dem Maßstab Jesu Christi folgen. Es geht darum, dass jeder seinen Dienst ausführt nach dem Maßstab Gottes, wie Gott ihm seinen Dienst anvertraut hat. Und wir müssen uns nicht ständig miteinander messen, um dann frustriert zu sagen oder zu denken, ach, das kann ich nie so gut machen wie der Charles. Oder, ja, ich kann es doch besser machen. Muss mir auf die Schultern klopfen. Nein, sondern dass wir in Demut und Dankbarkeit unseren Dienst ausüben. Und wenn Paulus sagt, ich trage die Merkmale Jesu in meinem Leib, dann meint er nicht, dass sie hier die Nägelwunden hat, mystisch irgendwie, überirdisch, sondern sehr wahrscheinlich ist es eine Anlehnung an die Steinigung in Lystra, die Narben, die daraus entstanden sind, die für ihn ein Zeichen dafür sind, dass er Knecht und Apostel Jesu Christi ist. Und als solcher leidet er, das schreibt er ja auch im 1. Korinther 4, ich wäre auch gerne so reich wie ihr, ich wäre auch gerne so herrlich wie ihr, ich würde auch gerne herrschen wie ihr, aber, sagt wir als Apostel, wir sind ein Dreck, ein Abschaum, ein Theater vor den Menschen und vor Gott. Das sind Diener Gottes, die den Menschen dienen, weil Gott sie dafür eingesetzt hat. Kennzeichen des christlichen Lebens. Lasst uns beten. Jesus, du warst dich nicht zu schade. Du bist bereit gewesen, den Kelch zu trinken, weil es keine andere Möglichkeit gab, als durch deinen Kreuzestod Menschen zu retten, den Frieden zu bringen. Und du hast dein Leben hingegeben. So bitte ich dich, dass du Gnade schenkst, dass wir alle in diesem Frieden leben, nach diesem Maßstab des Kreuzes, dass wir unsere Mitgläubigen auch so beurteilen, vom Kreuz her, in Demut, bescheiden, dass wir barmherzig sind, wie du barmherzig bist, himmlischer Vater. Ja, präge du unser Leben mehr und mehr in deiner Liebe und lass uns ein lebendiges Zeugnis in dieser Welt sein. Für deine herrliche Liebe und für deine Gerechtigkeit und für deine Vergebung. Amen.